So, lieben, ich habe heute ein Wort in eine Richtung, wie ich es lange nicht mehr hatte. Ich hoffe, ihr versteht es recht. Man muss hinhören und man muss aufpassen, um nichts Falsches zu hören. Weil oftmals geht ja unser Denken, das, was wir hören, durch unseren Filter hindurch, durch gewisse Festlegungen, und dann hören wir manchmal auch entsprechend. Und es ist gut, in der Wahrheit zu bleiben. Die Wahrheit macht uns frei von allem, was nicht wahr ist. Es ist kein sehr komplexes Wort und das soll ein Einstieg sein für eine Serie von Dingen, die in diese Richtung gehen. Ich lese euch einmal vor aus Lukas 9, Vers 57 bis 62. Und diesmal tatsächlich die richtige Parallelstelle auch dazu gleichzeitig aus Matthäus 8, Vers 18 bis 22. Dort heißt es in Lukas 9: Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und dann aus Matthäus, hier gibt es eine weitere Einzelheit, und der letzte Mann dieser drei Männer fehlt dort an dieser Stelle. Also nicht jede Parallelstelle bringt immer den gesamten Kontext, sondern jeder Evangelist bringt etwas aus seiner Sichtweise, und in der Zusammenschau dieser Dinge können wir sehen, was da als Ganzes geschah. Deswegen ist es wichtig, immer wieder Kontext zu lesen, nachzulesen, was steht da. Gibt es Parallelstellen, die dieselbe Geschichte, in den Evangelien kommt es ja häufig hervor, berichten? Was schreibt dieser andere Evangelist? Und wie sind die Einzelheiten in diesen Dingen? Und in welchen Zusammenhängen steht das Ganze? Matthäus 8, 18 bis 22. Als aber Jesus eine große Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu beerdigen. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Mir geht es heute Morgen nur um diesen ersten Mann. Wir werden die anderen Dinge noch angucken, aber heute geht es nur um diesen ersten, der hier kommt. Wenn man diese Geschichte liest und auch manche andere Geschichten, hat man hin und wieder den Eindruck, dass Jesus zu Zeiten alles tut, um die Leute zu verschrecken, um sie abzuschrecken. Er legt ihnen Dinge vor, die werden nicht so ohne weiteres verstanden. Besonders wenn es um falsche Vorstellungen im Hinblick auf Nachfolge geht oder wenn es um illusionäres Denken in Bezug auf Jüngerschaft geht, dann macht Jesus manchmal mit wenigen Worten das zunichte, was sich die Leute gedacht haben, und führt sie auf einen ganz anderen Weg. Wir kennen dieses bekannte Wort vom Kreuz: Wer mein Jünger sein will, der muss täglich sein Kreuz aufnehmen, dann kann er mir nachfolgen. Oder auch diese Schriftstelle, wo es darum geht, dass Jesus sagt: Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann könnt ihr nicht. So, das sind harte Worte, und aufgrund dieser Worte, heißt es, haben ihn auch immer wieder oder letztendlich alle verlassen, heißt es an dieser einen Stelle. Ja, bis auf die paar Jünger, die mit ihm zusammen waren und die ein tieferes Verhältnis zu ihm hatten und auch mehr verstanden von dem, was Jesus eigentlich wollte. So als dieser Mann jetzt zu Jesus kommt, dann sagt der Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und seltsamerweise bleibt Jesus hier an dieser Stelle vollkommen unbeeindruckt. Er zeigt keinerlei positive Reaktion, keine Begeisterung über dieses doch so starkes, diesen starken Vertrauensbeweis, den dieser Mann hier bringt. Warum freut sich Jesus da nicht? Ja? Es war doch toll, ein tolles Angebot, das dieser Mann hier macht. Solche Leute sind ja gesucht. Leute, die wirklich nachfolgen und konkret sind und entschlossen sind, wohin du auch gehst, Herr. Ich will dir folgen. Mensch, das ist doch etwas. Aber Jesus antwortet nicht, wie dieser Mann sich das erhofft hat. Mit einem simplen Bild macht der Herr jetzt auf einmal deutlich, was diesen Mann erwartet, wenn er ihm als Jünger folgt und sich an ihn bindet. Er kennt und weiß, was in dem Mann ist. Er kennt seine Vorstellungen und seine Erwartungen. Und er weiß, dass diese nicht mit dem übereinstimmen, was ihn tatsächlich erwartet, wenn er Jesus nachfolgt. Und so sagt er, die Füchse haben Höhlen. Seine Antwort. Die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht. Hat nicht. Wo er sein Haupt hinlege. Komisch. Dass Jesus sagt, er hat nicht. Wie kann das sein? Jesus hat nicht. Wir lernen doch ständig, er hat die Fülle. Es ist alles vorhanden. Es ist alles da. Aber er sagt hier selbst, er hat nicht. Diese kurze Begebenheit, die wir hier lesen, die steht in einem krassen Gegensatz zu den Wunderberichten, die unmittelbar zuvor genannt sind. Gerade noch lesen wir hier, wenn ihr bei Matthäus jetzt ein Stück weit nach hinten zurückgeht, wie er einen Aussätzigen geheilt hat. Dann lesen wir, wie er den Knecht des römischen Hauptmanns heilt. Und da war er noch nicht einmal in seinem Haus. Es war eine Fernheilung. Der hat gar nichts unternommen. Der wurde einfach geheilt. Dann sehen wir, wie er ins Haus des Petrus geht und dort die Schwiegermutter des Petrus heilt, weil sie fieberkrank war. Und viele andere Dinge werden berichtet, was Jesus eben alles getan hat hier in dieser Situation. Jesus offenbart sich immer wieder und ständig als der, dem nichts unmöglich ist. Der alles tun kann, der alles kann. Durch all diese Wunder steht der Herr jetzt da als der, der aus dem übernatürlichen und dem unerschöpflichen Reichtum der Fülle von oben ständig Gottes Liebe und Gnade weiterreicht in den Dingen, die er tut. Ohne Ansehen der Person. Er gibt und beschenkt überreich. Die Fischer am See fahren auf sein Wort hinaus, heißt es am Anfang. Ja. Und sie machen den Fang ihres Lebens. Der Unterhalt für eine Woche war gesichert. Anderes Mal wird eine Menge, die Jesus folgte, wie aus dem Nichts mit Brot gespeist und mit Nahrung gespeist, im Überfluss versorgt. Und nachdem sie gegessen hatten und alle satt geworden waren, waren immer noch körbeweise übrig, weil sie das gar nicht verzehren konnten, diese Überfülle, die Jesus hier bewirkt hat durch dieses Wunder an dieser Stelle. Als auf einer Feier der Wein ausgeht und die Leute bereits angetrunken sind, weil sie schon reichlich gebechert haben auf dieser Hochzeit, sorgt Jesus durch ein Wunder wiederum für Nachschub im Überfluss, damit die Party weitergehen kann und das Fest noch nicht zu Ende geht. Wenn man seinen Dienst anschaut, dann sieht man, Tote werden lebendig. Einer Witwe gibt er den verstorbenen Sohn wieder zurück, holt ihn aus den Toten heraus, weil er wollte, dass diese Witwe, da der Mann gestorben ist, durch den Sohn versorgt wird. Er kümmert sich um die Leute. Er sorgt. Teufel und Dämonen mussten weichen, wenn Jesus kam. Jede Krankheit wurde geheilt. Jeder Not wurde begegnet. Und jedem Gebrechen wurde abgeholfen. An Jesus sah man, dass ihm tatsächlich nichts unmöglich war. Das sah man. Er sprach zum Wind und zu den Wellen. Und der Sturm legt sich. konnte auf dem Wasser gehen und ging nicht unter. Er befahl und sprach zu einem Baum, befahl dem Holz und das Holz verdorrte. Die Naturkräfte, die Naturgesetze waren ihm untertan. Und nichts, aber auch gar nichts konnte ihm widerstehen. Sodass die Leute dann schließlich fragten, zum Beispiel Markus 4, Vers 41, wer ist denn dieser, dass auch der Wind, die Wellen und der See ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Jawohl. Und mit allem, was Jesus sagte, mit allem, was Jesus tat, hat er gezeigt, wer er war. Es war sein Markenzeichen. Er tat Dinge, die sonst kein Mensch tun konnte. Die Wunder Jesu zeigten, dass er mehr war als ein gewöhnlicher Mensch. Viel mehr. Und deshalb nennt das Neue Testament die Taten Jesu auch nicht permanent Wunder, komischerweise. Sondern in 76 Fällen nennt die Bibel die Wunder Jesu Zeichen. Zeichen. Bisschen über 10-mal werden Wunder Wunder genannt. Aber auch immer nur in Verbindung mit Zeichen. Zeichen und Wunder, das kommt nur in dieser Verbindung vor. Aber 76 oder 77 Mal heißen diese Taten Jesu Zeichen. Es sind Zeichen. Semeion, ein Beleg dafür, für eine Behauptung oder ein Beleg für einen Anspruch. So noch etwas konnte Jesus. Er konnte Sünden vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt er immer wieder. Oder manchmal auch, als dieser Gelähmte da vor ihm lag, Kind, sagt er, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr Lieben, hier müssen wir aufpassen. Das war die eigentliche Botschaft Jesu. Er war gekommen, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Er war das Lamm, das geschlachtet wurde zur Vergebung der Sünden. All die anderen Dinge, die Jesus tat, waren in erster Linie Beweise für seine Vollmacht und sollten den Menschen zeigen, wer er in Wirklichkeit war. Nämlich, dass er tatsächlich Macht hat, Sünden zu vergeben. Denn das ist das größte Wunder von allen. All seine Wunder und seine Heilungen waren ein einziger Hinweis darauf, wer er war. Und all diese Dinge sollten bestätigen, dass er auch Sünden vergeben kann, denn allein daran hängt die Vergebung, unser Heil in Gott und die Wiederherstellung des Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Allein daran. Das ist das Wesentliche in dem Ganzen. Der Stellenwert der Sündenvergebung ist so unendlich viel höher als alle Zeichen, die letztlich doch nur belegen sollen, dass Jesus tatsächlich Sünden vergeben kann. Doch als es dann tut, sagen manche, wie in Markus 2 oder Lukas 5, er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Da ist wieder diese Frage, wer war Jesus? Oder an einer anderen Stelle heißt es, nur einer allein kann Sünden vergeben. Gott. Genau. Jawohl. Gott kann Sünden vergeben. Und um seinen Anspruch auch hier noch einmal zu untermauern, sagt Jesus zu dem Gelähmten, den sie durchs Dach heruntergelassen hatten und der jetzt vor ihm lag, in seiner Not, er konnte nicht aufstehen, dann fragt er seine Kritiker und sagt, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ist natürlich klar, sagen kann man vieles. Und zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann man tun, das kann kein Mensch nachprüfen, weil das eine innere Sache ist. Das geschieht innerlich an dem die Sünden vergeben sind. Natürlich wird dieser Vorgang auch äußerlich dann etwas auslösen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber es wird etwas sichtbar werden, wie bei dieser Frau, der die Sünden vergeben wurden. Die kam zu Jesus und die ihm die Füße gewaschen hat, die geweint hat vor ihm, hat die Füße mit ihren Haaren dann getrocknet. Ihr waren die Sünden vergeben und das war ihr Ausdruck der Sündenvergebung. Aber in der Regel beginnt es mit dem Unsichtbaren. Sündenvergebung geschieht unsichtbar. Man kann sagen, dir sind deine Sünden vergeben, aber stimmt es dann wirklich? Ist es tatsächlich geschehen? So sagt Jesus hier, was ist leichter? Wenn er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, dann ist es etwas, was man unmittelbar beobachten kann. Das ist äußerlich. Das ist ein äußerliches Geschehen, das unmittelbar wahrnehmbar ist. Die Beweisführung folgt auf dem Fuße. Dann sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünde zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und das geschah dann. Genauso geschah es. Nicht erst 14 Tage später, nicht erst durch einen großen Glaubenskampf hindurch, sondern der Herr hat es gesagt und es geschah. So, auch hier sehen wir, worauf das ganze Geschehen abzielt. Natürlich heilt Jesus und erbarmt sich auch über den Gelähmten, aber seine Absicht greift weiter, als bloß die Gehfähigkeit des Mannes wiederherzustellen. Das war nicht sein Hauptziel. Darum ging es nicht, sondern die wiederhergestellte Gehfähigkeit war die Beweisführung, dass er ein tiefgreifenderes Werk an diesem Mann tun will und auch tun muss, damit er tatsächlich geheilt wird. Jesus will damit zeigen, wo wahre Heilung geschehen muss. Das will er sagen. Wo die eigentliche Heilung sitzt. Unabhängig nämlich von den äußeren Umständen, die einem Menschen widerfahren können, ist das das Zentrale und das Wesentliche. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder das Zentrale sein lassen und nicht alle möglichen Dinge, die sehr spektakulär scheinen, in die Mitte rücken. Was ein Gelähmter oder ein Blinder in erster Linie braucht oder wie auch immer ein irdischer, dem Menschen anhaftender Schaden oder Mangel oder ein Defizit oder Verlust ausschaut. Was wir am meisten brauchen, ist die Annahme bei Gott. Das braucht jeder Mensch und das ist das Wichtigste. Ohne Vergebung und Annahme ist alles, was der Mensch hat, nicht mehr als auf Sand gebaut. Aber das Haus kann darauf nicht stehen. Vergebung und die Annahme bei Gott aber sind ein festes Fundament. Selbst wenn der Mensch sonst nichts hat und sein Leben mit vielen Defiziten verbunden ist, wenn er Mangelerscheinungen aufweist, die ihm zu schaffen machen. Aber das Wesentliche steht auf dem Fundament der Vergebung und der Annahme bei Gott. Und dadurch wird sein gesamtes Leben gerettet. Dadurch. So kommen wir zurück zu unserem Text. Der Wunsch dieses Mannes, Jesus nachzufolgen, ergibt sich aus den Ereignissen, die er beobachtet hat. Das, was er gesehen hat, was er gehört hat, die Wunder, die er sah. Und wahrscheinlich, vielleicht hat er auch bemerkt, dieses Zeichen, diesen Hinweis, der in den Wundern Jesus liegt, das kann nur einer, das kann nur der Messias. Und möglicherweise erkannte er in den Wundern tatsächlich, es geschieht selten, aber vielleicht war es so bei diesem Mann, die Bestätigung, dass Jesus wirklich der Messias ist. Wer sonst konnte so etwas tun? Und natürlich wollte er ihm folgen. Natürlich. Die wunderwirkende Macht und die Überfülle, die Jesus demonstrierte, die schienen und scheinen auch heute in gewisser Weise auch Garant eines Lebens ohne Sorge. Ich sage das nochmal. Die wunderwirkende Macht und die Fülle, die Jesus in seinem Dienst ständig demonstrierte, schienen in gewisser Weise auch als Garant eines sorgenfreien Lebens, wenn Jesus in der Art und Weise ständig für alles sorgt. Zeichen und Wunder am laufenden Band. Dann geht's mir gut. Dann geht's mir richtig gut. Brot für viele Tausende waren kein Problem. Die Gesundheitsversorgung mit Jesus war tadellos. Keine Krankheit konnte seiner Heilungskraft widerstehen. Mit jedem neuen Wunder stellt Jesus neu seine Fähigkeiten und Möglichkeiten unter Beweis. Es gab tatsächlich nichts, was er nicht tun konnte. Und so kommt dieser Mann zu Jesus und sagt: Herr, wohin du auch gehst, ich will dir nachfolgen. Aber was dann folgt, erscheint Jesus auf einmal als der, der selbst nichts hat und auch nichts für sich selbst sucht. Und er sagt dann eben: Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen aber hat nicht. Das hatte dieser Mann jetzt natürlich nicht so erwartet. Wir hätten das auch nicht erwartet wahrscheinlich. Ja. Mit diesem schlichten Statement macht Jesus klar, was dieser Mann jetzt bei ihm zu erwarten hatte und was es nicht gibt bei ihm. Gibt es etwas, was es nicht gibt? In Apostelgeschichte 10 lesen wir einmal: Jesus, der umherging und wohltat und alle heilte. So hat es Petrus gesagt in seiner Predigt. So, wenn wir diese Texte jetzt mal zusammennehmen, dann kann man schon auf den Gedanken kommen, dass sich Jesus in gewisser Weise als Obdachloser sieht, als Heimatloser, als Verachteter, der dort durchs Land zieht. Und unmittelbar vorher in Lukas 9, wo wir diese Zeilen lesen, heißt es, dass er in einem samaritanischen Dorf übernachten wollte. Und da wollten sie ihn nicht, da haben sie ihn abgewiesen. Und Jesus sieht sich tatsächlich in gewisser Weise so, als Heimatloser. Füchse haben Höhlen, Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht. Ja, wäre doch kein Problem gewesen für ihn, oder? Würde man meinen. Absolut kein Problem. Jesus hat nicht, was dieser Mann sich in der Nachfolge Jesu erhofft. Das ist das, was dieser Text meint. Jesus hat nicht, was er sich erhofft und erträumt. Und damit wird, so würde ich das sehen, jede Glückseligkeitsträumerei und jedes Haschen nach Sensationen oder jede, entschuldigt, dass ich das sage, jede Überbetonung und Überbewertung von Gesundheit und Wohlbehagen, trautes Heim, Glück allein, sagt Jesus, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. So alles, was sich so leicht eben an diese Wundertätigkeit bindet und was man da so schnell hinhängen kann, das wird hier durch dieses Wort Jesu ganz klar abgewiesen. Nachfolge ist etwas anderes. Was sagt der Herr? Füchse haben, Vögel haben. Ich habe nicht. Ist doch erstaunlich, oder? Wirklich erstaunlich. So, auch wenn man andere Texte anschaut, dann sieht man, er verspricht kein sorgenfreies Leben, kein Reichtum, kein Leben in Wohlstand und göttliche Gesundheit, wie es ja manche heute sehr, sehr ganz deutlich und nachdrücklich verkündigen. Darauf beharren, dass das einfach abrufbar wäre. Jesus bietet seinen Nachfolgern aber keine gesicherte Laufbahn mit allen Vorzügen und Möglichkeiten, die sich scheinbar aus dieser wunderwirkenden Kraft Gottes ergeben. Das bietet er nicht. Füchse haben Höhlen, sagt er. Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen aber hat nicht. So, die Sicherheit, die Jesus gibt und die wir suchen und die wir brauchen, diese Sicherheit, die Jesus gibt, die liegt eben nicht in den Wundern und in der Überfülle der geistlichen Möglichkeiten, sondern allein in der Bindung an ihn. Darin liegt das. in der Bindung an ihn, der eben nicht die Zusicherung irdischer Rundumversorgung verspricht, wenn wir nur genug Glauben haben, sondern der uns zusagt, und das ist seine Zusage: Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. So, jetzt könnte man sagen, ja, hat denn Jesus zu wenig Glauben gehabt, dass er nicht hat, was er doch hätte haben sollen, wo er sein Haupt hinlegen kann? War er da so glaubensschwach? Nein. Sondern nachfolgen, wo immer der Herr hingeht, und das möchte Jesus mit diesen Dingen, diesem Mann hier vermitteln, bedeutet etwas ganz anderes. Natürlich kümmert sich Jesus um die Seinen. Natürlich ist er der gute Hirte, der alle seine Schafe kennt, der niemanden, der sich verlaufen hat, einfach gehen lässt. Natürlich sorgt er für uns und ermutigt uns, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen, weil er sich darum kümmern will. Selbstverständlich. Aber es gibt eine Menge Schriftstellen, die gerne ausgelassen werden, was Nachfolge wirklich bedeutet. Selbstverständlich wäre es toll, wenn wir dauernd Zeichen und Wunder hätten. Aber das ist nicht das, was verheißen ist. Verheißen ist etwas anderes. Jesus sagt einmal: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das sagt er. Oder zu Paulus sagt er einmal: Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Auch das sagt er. Einige Male lesen wir, wo Leute in die Jüngerschaft gerufen wurde, da verließen sie alles und folgten ihm nach. So, Nachfolge bedeutet auch, alles zu verlassen und nicht unbedingt alles zu bekommen. Hier sind Fakten auf den Kopf gestellt. Hier wird Evangelium zum Teil wirklich verdreht und so schmackhaft gemacht, dass man gar nicht Nein sagen kann. Jesus tut das Gegenteil. Er sagt sehr deutlich, was zu erwarten ist. Weil er weiß, dass es keinen Wert hat, dass Leute erstmal anfangen, die Hand an den Pflug legen und dann merken, dass es doch mühselig ist, diesen Pflug zu führen. Ja, um eine gerade Furche hinzubekommen und das Ziel auf der anderen Seite zu erreichen. Und es ist eben nicht so, wie sie wahrgenommen haben, während Jesus da unterwegs war. Sondern hier spielen andere Aspekte eine ganz große Rolle. Und wenn wir Jesus folgen, dann folgen wir Jesus nicht nur auf einer Ebene, die uns entlastet und uns herausnimmt aus aller Verantwortung, weil er ja ständig Zeichen und Wunder tut. Sondern nimmt uns sehr stark hinein in die Nachfolge, die auch bedeutet, er hat nicht, er hat nicht. Wir sind alle miteinander so anders geprägt worden. Aber unsere Väter wussten das, unsere geistlichen Väter. Die wussten das. Und das ist kein schlechtes Evangelium. Das ist echtes Evangelium, ihr Lieben. Wir hatten Kirchengeschichte am Mittwochabend. Und da haben wir gesehen, fast vom ersten Moment an stand die Gemeinde auch unter Verfolgung. Und die Leute verkauften alles, nicht weil sie verkaufen mussten, sondern weil auch so viel Bedürftige da waren. Diese Verfolgung hat natürlich auch Todesfälle gekostet. Es wurden Witwen auf einmal waren da und andere, die versorgt werden mussten, die mitgetragen werden mussten. Und alle haben sie ihre Geschichten verkauft und haben das Geld zu den Füßen der Aposteln gelegt, damit jeder versorgt sein konnte. Da hat man nicht einen Saatglauben gegeben, einen bestimmten Betrag und hat dann dafür geglaubt, dass der sich verhundertfacht. Sondern man hat das genommen, was man hatte, und hat die Geschwister damit versorgt. Da ging es nicht um die eigenen Finanzen, sondern das zu teilen, was vorhanden war. Es ging nicht darum, ein Vermögen zu machen, sondern darum, das, was an Geschenk und Gabe hier war, zu teilen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und zum Schluss waren sie froh, dass sie es so gemacht haben. Denn sie haben alle ihren Besitz verloren und mussten fliehen. Welch ein Christsein leben wir denn? Ist es real, manche Theologie, der wir soll die über leichtfertig manchmal folgen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Zeiten wieder kommen, wo Dinge schwieriger werden auch, ja, wo der Druck stärker wird. Das ganze Familienbild, das momentan von der Politik und von der Schwulenlobby so forciert wird, das wird uns noch mächtig zu schaffen machen, in dem Moment, wo wir uns positionieren in diesen Dingen. Jesus nachfolgen, sich an ihn binden. Das heißt, ich baue auf nichts anderes als auf ihn selbst. So an anderen Stellen zeigt Jesus, was seine Jünger bekommen, was sie auch bekommen. Versteht mich bitte nicht falsch, es bedeutet nicht, dass der Herr sich nicht kümmert. Ja? Er kümmert sich um uns. Aber hier sind Dinge in ein Extrem geschoben worden, das nicht mehr dem biblischen Vorbild entspricht. In Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. So, wer Jesus folgt, das kann er erwarten. Da kann man dagegen beten und sagen, Herr, bitte bewahre mich davor. Hilf mir, lass mich stark sein. Jesus hat nicht nur nicht, wo er sein Haupt hinlege, er hat schließlich sogar selber auch alles verloren, sogar seine Kleider. In Johannes 19, Vers 24 heißt es, damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt. So, jetzt geh hin und folg Jesus nach. Ich sage nicht, dass das die Fülle der Wahrheit ist, aber das sind Aspekte, die ständig unterbelichtet sind. Es kommt noch besser in Hebräer 10, Vers 32 bis 39. Dort heißt es, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt, teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Warum erging es denn denen so? Weil sie Jesus nachgefolgt sind. Deswegen erging es ihnen so. Und sie konnten sich nicht durch einen Glaubenseinsatz davon befreien. Wir werden gleich sehen, wo ein Glaubenseinsatz stattfindet und wie der angewendet wurde. Hat mir mal jemand gesagt, als Stephanus dann der erste Märtyrer war und er sollte ja gesteinigt werden und er stand dann da und die Steine flogen dann auf ihn. Statt aufzustehen im Glauben und durchzugehen, wie Jesus auch einmal durchgegangen ist, das hätte er tun sollen, wenn er Glaube bewiesen hätte. Und Jesus steht vom Thron und stellt sich hin und sagt, Stephanus, setz doch Glauben ein, damit du das abwehren kannst. Aber Stephanus verhält sich, wie sich Jesus verhalten hat. Er betet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war Glauben. Boah, das war Glauben, meine Güte. Welch ein Vertrauen zu Gott. Herr, nimm meinen Geist auf, ich komme. Und Jesus erhebt sich von seinem Thron und nimmt seinen ersten Märtyrer in Empfang. Ist er extra aufgestanden. Dann geht es hier weiter, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Der sich aber nicht hier ereignet. Wo denn? Ja, die Jahreslosung von 2,13 sagt es, Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben nicht, heißt es da, denn wir haben nicht eine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hier richten sich viele Dinge viel mehr auf das ewige Heil wie auf den zeitlichen Genuss. Die Betonung ist viel, viel stärker. Dann geht es weiter in Hebräer 11, Vers 24 und 25. Ein Glaubensvorbild, der uns extra genannt wird in Hebräer 11 in der Galerie der Glaubenshelden. Er wird als Vorbild hingestellt, als Vorbild der Nachfolge und als Vorbild des Glaubens. Dann heißt es hier, durch Glauben weigerte sich Mose, ein Sohn der Tochter Pharao zu heißen. Da sieht man mal, wo hat der seinen Glauben eingesetzt. Sohn der Tochter Pharao zu heißen, bedeutet, im Superluxus zu leben. Mei geht's mir gut. Ja. Aber im Glauben weigerte er sich, dieses Leben zu führen. Dann heißt es weiter, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Boah, welch ein Glaube ist das, der vorzieht, geplagt zu werden. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Das muss man mal stehen lassen. Sondern wird er zusammen, dieser Mose, von Gott aus der Gefangenschaft befreit, durch Wunder. Die neuen Wunder am Anfang haben keine Befreiung gebracht. Aber das Blut des Lammes, das sie genommen haben und an ihre Türen geschmiert haben, das Blut des Lammes, das hat sie befreit. Und sie wurden verschont und sie konnten gehen mit dem Gott Israels und sie konnten ihm jetzt folgen, wohin immer er sie führte. Hat ihnen nicht so gefallen, manches. Aber Gott wusste, was er tut. Ihr Glaube war aber noch nicht so gefestigt, dass sie gesagt hätten, egal, leben wir, sterben wir, so sterben wir. Hauptsache, wir sind des Herrn. Das hat Paulus dann später gezeigt. So kommen wir nochmal ins Neue Testament. Der reiche Jüngling, der war schon sehr wohlhabend. Nur eins fehlt ihm noch, ewiges Leben. Und logisch wollte er auch haben. Ist ja klar. Konnte er aber nicht durch sein Reichtum erwerben. Das lag auf der Hand. Sonst hätte er es schon gehabt. Aber vielleicht hat er sich gedacht, mit Gutsein. Ich versuche es einfach mit Gutsein. Ich bemühe mich, alles richtig zu machen. Und das sagte er dann auch. Von seiner Jugend an hat er immer alles richtig gemacht. Und damit war er ziemlich sicher, damit wird er sich wohl qualifizieren können, um dieses ewige Leben zu bekommen, damit es endlich rüberkommt. Doch als Jesus ihm dann sagt, er soll alles hinter sich lassen und ihm nachfolgen, dann ging er doch lieber weg und ging seinen eigenen Weg. Nachfolgen und an Jesus binden, das wollte er nicht. Er war anderweitig gebunden. Das wollte er nicht. Die 10 Aussätzigen in den Evangelien, wird auch einige Male berichtet. Sie sehen Jesus von fern und rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Ich weiß nicht mehr genau jetzt, was sie geschrien haben, aber sowas in die Richtung. Erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. Wir brauchen ein Wunder. Jawohl, sie brauchten ein Wunder, tatsächlich. Und alle bekommen ihr Wunder. Sie haben es tatsächlich erfahren. Aber nur einer kommt zurück, um Gott zu ehren. Nachfolgen wollten sie nicht. Sie wollten ihr Wunder, aber sie wollten keine Nachfolge. Ich habe diese Woche ein Gespräch geführt mit jemand aus der Gemeinde, telefonisch. Und sie hat dann gefragt, wie weiß ich, dass ich Jesus wirklich nachfolge? Wie weiß ich, dass ich wirklich zuerst nach dem Königreich Gottes trachte? Wie weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Ich finde, das ist eine gute Frage, sich diese Frage auch mal zu stellen und zu reflektieren über diese Dinge. Das ist eine Theologie, die rettet uns nicht. Wir sind manchmal so drin in unseren Gedanken, es passt schon alles. Wir haben ja die richtige Theologie. Aber diese Frage ist gut. Die, wir haben darüber geredet, ich möchte sie heute hier nicht beantworten, sondern ich möchte die euch selber mitgeben. Vielleicht könnt ihr euch selber mal Gedanken machen und das für dich selber beantworten. Wie weiß ich, dass ich Jesus wirklich nachfolge? Ein Tipp, wie man fragen könnte, aber ob das die Antwort ist, ist fraglich. Ist es an dem Segen sichtbar, den ich erlebe? An Zeichen und Wundern, wo wird es sichtbar, wo wird es festgemacht? Ein letzter Gedanke. Ihr erinnert euch an Nick Vujicic, ja? Etliche von euch? Wer weiß, wer das ist? Doch, also weit über die Hälfte. Weit über die Hälfte. Nick Vujicic ist Autor des Buches Mein Leben ohne Limits. Keine Grenzen, ja. Und er spricht in Schulen, in Gefängnissen, in Waisenhäusern, in Krankenhäusern, in Kirchen, in Gemeinden und in großen Stadien mittlerweile. Das Besondere an ihm ist, er wurde ohne Arme und Beine geboren. Aber das hindert ihn nicht daran, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und wenn ein Mensch zu ihm sagt, das schreibt er da in diesem Buch, das kannst du nicht, dann antwortet er, ja, warum nicht? Warum nicht? So statt sich über sein Schicksal zu beklagen, ist dieser relativ junge Mann, auch Nick Vujicic, doch zu einem Vorbild für viele geworden. Ein echtes, leuchtendes Beispiel für alle, die sich auf irgendeine Weise in ihrem Leben benachteiligt sehen. Gerade für solche. Er zeigt, dass man jedes Hindernis überwinden kann. Insbesondere, wenn man natürlich Gott auf der Seite hat. Und mit Dingen fertig werden. Das zeigt er. In seinem Buch schreibt er zum Beispiel einmal, wenn du kein Wunder bekommst, dann sei selbst eins. Oder ich habe die Wahl, auf Gott ärgerlich zu sein, für das, was ich nicht habe. Oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Das sagt dieser Stopsel. Er ist ja wirklich gestutzt. Bis zum geht nicht mehr. Oder, das fand ich auch sehr gut, für jede Einschränkung, die du hast, bist du mit mehr als genug Fähigkeiten gesegnet, deine Herausforderungen zu überwinden. So, wir sind so verweichlich, dass wir für alles ein Wunder brauchen. Er zeigt uns, wie es gehen kann. Wir hatten ein Video gezeigt, könnt ihr euch erinnern? Das steht auch auf unserer Website. Nachdem wir damals dieses Video gezeigt haben, kommt jemand auf mich zu und sagt zu mir, der Mann könnte längst geheilt sein, wenn er seine Heilung von Gott angenommen hätte. Daraufhin gab es nochmal einen Schriftverkehr, Mails hin und her. Und dann hat er die Gemeinde verlassen. Weil das nicht mit seinen Vorstellungen eines wunderwirkenden Gottes übereinstimmte. Schade. Schade, er hat es nicht verstanden. Das wirkliche Wunder hat er gar nicht gesehen. Das hat er gar nicht wahrgenommen. So, bevor wir jetzt abschließen, möchte ich euch heute erneut eine kleine Szene von Nick Vujicic zeigen, wo er zu Kindern spricht. Wo er zu Schülern spricht.